Bevor ich diese Predigt beginne, will ich nochmal an den Wochenspruch erinnern und an das, was wir im Evangelium aus Lukas 16 gehört haben. Wer euch hört, sagt Jesus Christus, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Das ist die klassische Kompetenzausrüstung, wie man einen Botschafter ausstattet. Der Botschafter steht für die ganze Nation, für den ganzen Staat, für die Regierenden in einem anderen Land. Wer ihn hört, der hört die Regierung des anderen Landes reden. Wer das verachtet, der verachtet halt dieses ganze andere Land. Deshalb geht man in der Diplomatie respektvoll miteinander um. So war das jedenfalls in den zurückliegenden Jahrzehnten und Jahrhunderten. Heute scheint sich da was zu verändern. Das ist traurig, ist nicht gut. Wir sind aber sozusagen in dem Stand von Botschaftern. Wir sind wie Botschafter. Und Gott ermahnt durch uns die Menschheit. Lasst euch versöhnen mit Gott. So schreibt es Paulus. Und so rufen wir im Auftrag und im Namen Jesus. Hinter uns steht der lebendige, auferstandene Herr Jesus Christus. Wenn wir den Menschen sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sagen das natürlich nicht so, weil das verstehen sie gar nicht. Wir müssen ihnen das schon irgendwie deutlich machen. Am besten auch mit unserem Leben und wie wir uns verhalten, dass sie es besser verstehen können, dass sie uns auch glaubwürdig finden, wenn wir ihnen sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Aber im Grunde ist es das. Und darum geht es heute. Es geht um dieses Hören. Gemeinde sind Menschen, die gehört haben und die nicht verachtet haben, als jemand kam und ihnen sagte, lasst euch versöhnen mit Gott. Und dann ist da dieser reiche Mann, der in seinem Leben ganz bestimmt Gottes Wort hört. Er weiß ja in seinem Tod von den Propheten und Mose, und so, die schon vor Jahrhunderten geschrieben und gepredigt haben zum Volk Gottes. Er kennt das alles. Aber sein Reichtum hat seine Ohren verstopft und sein Herz verhärtet, sodass er nicht gehört hat. Und er hat den armen Lazarus vor seiner Tür liegen lassen und nicht beachtet. Es wäre ein leichtes für ihn gewesen, diesen Armen an seiner Tür zu pflegen und ihm sein Leben zu erleichtern. Geld wäre nicht das Problem gewesen, aber nun ist das alles vorbei. Das ist der Hintergrund für unseren Predigtext, den wir heute hören. Das ist ein ganz anderer Predigtext, der denkt noch weiter, aber auf dieser Schiene, und ich wollte eure Gedanken auf dieses Gleis setzen und euch einladen, ich bin mal ein bisschen die Lokomotive, mit mir in die gedankliche Richtung weiterzufahren. Wir lesen heute nämlich einen Predigttext. Wir sind losgefahren sozusagen bei wer euch hört, der hört mich, aus Apostelgeschichte 4, Vers 32 bis 37. Gemeinde, die gehört hat. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, seinem Besitz, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Also die Apostel haben schon geredet. Und in der Gemeinde saßen die Menschen, die halt gehört haben. Es war keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, also Immobilien, der verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte, legte es den Aposteln zu Füßen und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, und dieses kleine Aber, das hier steht, muss eigentlich in Wirklichkeit heißen, Josef zum Beispiel, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit, der in Zypern geboren war, der hatte zum Beispiel einen Acker, verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Aber er war nicht der Einzige, das soll das heißen. Er ist nur ein Beispiel für das, was geschehen ist. Wir nennen das heute in der neutestamentlichen Theologie, manche nennen das den frühchristlichen Kommunismus. Und allerdings hat es mit Kommunismus nichts zu tun, denn Kommunismus erzwingt des gemeinschaftlichen Besitz nur nach vorne hin. Im Grunde ist das der Kommunismus die Herrschaft einer Kaste von Herrschern. Wir haben das ja hinter uns so ein bisschen. So richtig wahr ist das in der DDR ja auch nicht geworden. Das liegt daran, dass im theoretischen Unterbau des Kommunismus die Anthropologie nicht stimmt. Die geht davon aus, dass der Mensch gut ist und der Mensch ist nicht gut. Punkt. Dadurch kommt man da zu falschen Ergebnissen, der gute Karl Marx. Hier aber geschieht was ganz anderes. Hier ist jemand am Werk, der sogar Herzen verändern kann. Es ist der Heilige Geist Gottes, der aus den Menschen etwas Gutes machen kann, der die Menschen zum Guten anstiftet und ihnen nicht nur die Idee gibt, was man Gutes machen könnte, sondern ihnen auch die Kraft gibt, das Gute zu tun. Denn das kennen wir ja auch alle. Wir wissen eigentlich alle, was gut ist. Und dann sind wir träge. Ach ja, man müsste das machen. Und dann bleibt es bei dem guten Vorsatz. Nicht wahr? So sind wir Menschen. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns anstiftet, und er ist auch der Antrieb, der Treibstoff, der uns dahin bringt, dass wir das Gute, das wir kennen und das wir auch wollen, dass wir das auch tun. Das ist eine ganz interessante Sache, wenn wir müssen das Neue Testament immer wieder auch auf diese Kraft, auf diese Motivationskraft des Heiligen Geistes hin lesen. Das ist total spannend. Macht das mal, sucht die Dinge. Es ist wieder und wieder ist das im Neuen Testament spielt das eine Rolle. Und nicht zuletzt, ja gerade ganz besonders in dem Moment, wo der Heilige Geist auf diese Erde kam, ausgeschüttet über alles Fleisch, grenzenlos, wer sich ihm nicht verweigert, wird von ihm erfüllt. So muss man es sagen. Und dann geschieht das, was folgerichtig ist. Menschen fangen an, ihren lebendigen Glauben auch im materiellen und finanziellen Dingen zu leben. Das ist spannend. Ich will heute keine Kollektenpredigt halten. Das ist in dieser Gemeinde nicht nötig, weil ich denke, Finanzen haben wir sehr gut im Griff. Da gibt es Menschen, die kennen sich damit aus, die machen das alles gut und so, das ist alles schick. Ich will nur, hier geht es um Grundlagen sozusagen, um die geistlichen Grundlagen vom Umgang mit dem Geld. Der Heilige Geist ist der uns die Dinge lehrt, wie wir mit Besitz, mit Geld umgehen. Der Heilige Geist ist der unsere Fixierung auf das Materielle, auf die Altersabsicherung, und so, der das so ein bisschen auflöst und der neue Prioritäten setzt, was wirklich wichtig ist im Leben und im Glauben. Wo Menschen zum Glauben kommen, neu bekehrt sind, sich Jesus ausgeliefert haben, da bekommt ihr Leben neue Perspektiven und neue Prioritäten. Jesus ist die Nummer eins. Nicht, dass ich für mich und für mein Fortkommen unbedingt sorgen muss. Jesus ist der, um den es in Zukunft geht in meinem Leben. Und jetzt muss man sagen, es gibt einen Grund, warum die das auch so gemacht haben. Die Verkündigung der Apostel, die hatte noch viel stärker das Ende aller Zeiten und die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus im Fokus. Die haben viel mehr darüber geredet, dass Jesus bald wiederkommt. Die Menschen damals hatten eine große Naherwartung. Die haben geglaubt, fest geglaubt, dass Jesus noch zu ihren Lebzeiten wieder auf diese Erde kommt und dass damit diese Welt am Ende ist und Gott eine neue Welt schafft, einen neuen Himmel und eine neue Erde, so wie es uns die Offenbarung nachher schildert. Dass das nicht eingetreten ist, so schnell, macht natürlich etwas auch mit diesen Worten. Diese Bewegung des unbedingten Vertrauens war getragen davon, nicht nur, dass man gesagt hat, Gott versorgt mich, sondern auch davon, ich werde es nicht mehr brauchen. Jesus kommt ja sowieso bald wieder. Es hat in anderen ganz wichtigen Lebensbereichen eine ähnliche Bewegung gegeben. Paulus schreibt zum Beispiel im Römerbrief davon, es ist besser, wenn ihr gar nicht erst heiratet. Jesus kommt sowieso bald wieder. Wenn du darauf verzichten kannst, lass es bleiben. Nur wer es unbedingt braucht, der sollte sich eine Frau oder entsprechend Frau einen Mann nehmen und so. Das ist eine ähnliche Sache aufgrund derselben Sachlage sozusagen, dass sie geglaubt haben, Jesus kommt sehr schnell wieder. Und das, was uns irdisch wichtig ist, Sexualität, Besitz, auch Macht und all das, spielt auf diesem Hintergrund keine große Rolle. Das trägt auch mit dazu bei, dass dieser Text hier so steht und dass das auch, ist euch halt für glaubwürdig, in der Urgemeinde eine solche Bewegung des Teilens und des Miteinanders gab. Man darf nicht verschweigen, wo das hingeführt hat. Und auch das muss man sagen. Die Gemeinde in Jerusalem, da weiß man geschichtlich sehr genau, wo sie geendet ist. Sie ist 70 Jahre nachdem im Jahre 70 nach Christi Geburt, so muss man sagen, haben die Juden wieder einen Aufstand gemacht gegen die Römer. Die Römer haben dann mit ihrer Militärmaschinerie das Heilige Land überrollt und Jerusalem überfallen. Und bevor der Belagerungsring um Jerusalem sich schloss, ist die Christengemeinde, die dann schon auch komplett verarmt war, von der im Neuen Testament steht, dass alle anderen Christen im Römischen Reich Unterstützungsgelder gesammelt haben für die Gemeinde in Jerusalem, weil da waren nur noch arme Leute drin. Paulus hat das organisiert von den Heidenchristen. Und dann sind sie ausgewandert aus der belagerten Stadt und Jerusalem ist dann ganz fürchterlich von den Römern vernichtet worden im Grunde. Und diese Menschen, diese Christen sind dann in Pella als christliche Sekte sozusagen irgendwie untergegangen. Pella ist eine Stadt nordöstlich von Jerusalem, wenn man das auf der Landkarte sieht. Das ist ein trauriges Ende. Das ist das Ende von Leuten, die sich auf die Botschaft eingelassen haben, aber dann auch irgendwie kopflos waren. Das heißt, dieser Text ist keine Gebrauchsanleitung für eine christliche Gemeinde in unserer heutigen Zeit. Dass es Menschen gibt, die mit Geld umgehen können und das Geld getreulich und transparent verwalten? Da spricht dieser Text überhaupt nicht dagegen. Ganz im Gegenteil, wenn man die gesamte Geschichte sieht, ist das sogar eine ganz wichtige Sache in einer christlichen Gemeinde. Will ich an dieser Stelle mal festhalten. Ja? Also wir müssen schon lernen, mit unserem Geld zu haushalten. Erstens. Zweitens, was wir aber von diesen ersten Christen lernen, ist, dass wir uns anstecken lassen von der Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist der, der uns wegtreibt von dem, was den ungläubigen Menschen wichtig ist, und hintreibt auf die Themen und auf die Prioritäten, die Gott wichtig sind. Das ist die Bewegung des Heiligen Geistes. Und die lohnt es sich immer mitzumachen. Dafür wollen wir offen sein. Und das ist, ich meine, das ist hier, wenn wir Lobpreis machen, ist das so eine schöne Sache und auch emotional und so, das ist gut so. Aber es ist auch was ganz Handfestes in unserem Alltagsleben. Meine Ehre, die mir sonst immer wichtig war, kann ich zurückstecken aus Liebe für meinen Bruder, für meine Schwester. Ich kann vergeben und verzeihen, wo ich sonst darauf beharre, Recht zu kriegen. Ich kann vergeben und verzeihen, weil ich den Bruder und die Schwester liebe, die mir Unrecht getan haben. Versteht ihr, was ich meine? Der Heilige Geist bewegt uns in eine Richtung, die wir vorher nicht hatten und haben konnten als Menschen ohne Jesus. Als Menschen mit Jesus können wir diese Richtung haben. Nicht zwangsläufig, das ist nicht kein Selbstläufer, sondern wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt und dieses Leben anfängt in die richtige Richtung. Ich will ja nicht sagen, es macht er auch nicht wie eine Schneelawine, sondern es ist es, wie der Wind ein Segel bläht, sozusagen. So treibt der Heilige Geist Menschen an. Das ist eine nicht sichtbare Kraft, aber spürbar ist sie. Es ist wie Windkraft. Ich denke, so muss man das verstehen. Und wer nicht will, der zieht sein Segel ein. Und dann treibt er mit der Strömung des Meeres mal hier und mal dahin. Aber wer will, der spannt sein Segel auf und lässt den Geist Gottes wirken in seinem Leben, die guten Taten Gottes. Hier in dem Fall ist es, dass man nicht an seinem Besitz hängt, sondern teilt mit denen, die bedürftig sind. Und man muss das in noch weiter ausformen. Wie gesagt, wir haben ja schon einige Dinge angedacht. Das kann bedeuten, dass man sich anderen Menschen zuwendet, obwohl man eigentlich lieber seine Ruhe hätte. Das kann bedeuten, dass man sich Zeit nimmt für andere. Das kann bedeuten, aber auch, dass man treu ist, wo man vorher untreu gewesen wäre. In Dingen, dass man sie durchsteht und daran festhält bis ans Ende. Das kann es bedeuten. Das kann bedeuten, dass man vergibt, wo man vorher unbarmherzig und rechthaberisch gewesen wäre. Das kann bedeuten, dass man nachgibt, wo man sonst auf seinem Recht bestanden hätte. Das kann bedeuten, dass man den Unangenehmen, der zu viel quatscht, der zu unangenehm riecht, weil er sich nicht wäscht, der aufdringlich ist, dass man dem seine Aufmerksamkeit schenkt, da wo man vorher gesagt hätte, ich bin froh, wenn ich hinter mir die Tür zumachen kann. Unser Predigtext ist eine Einladung dazu, dass es, erstens zeigt er uns, es ist möglich, anders zu leben, als die Menschen dieser Welt leben, als wir ohne Jesus leben würden, es ist möglich, und zweitens eine Einladung dazu, so zu leben. In finanziellen Dingen, aber noch weit darüber hinaus auch in vielen anderen Dingen, Jesus regieren zu lassen, den Heiligen Geist unseren Antrieb sein zu lassen. Und damit wir nicht von irgendwelchen Geistern getrieben werden, haben wir die Bibel. Und auch das muss ich mal sagen, Gottes Wort ist immer und immer wieder der Grund und das, wo wir lesen, wo wir Orientierung finden. Wir brauchen das Gebet, wenn wir die Bibel lesen, natürlich. Wir brauchen Klarheit von Gottes Geist, was Gott von uns will, ganz natürlich. Aber in der Bibel haben wir eine klare Ausrichtung auf das, was gut ist, damit wir nicht getrieben werden von irgendwas. Und so entsteht eine Gemeinde, wo sie ein Herz und eine Seele sind, wo sie alles miteinander teilen, weil sie sich alle angetrieben wissen vom Geist Gottes. Das ist eine tolle Vision. Es ist nicht dabei geblieben, es hat Probleme gegeben, die wird es immer geben, aber es ist eine gute Richtung, in die das geht. Und diese Richtung, ihr Lieben, auf dieser Richtung lasst uns weiterfahren. Amen.